Okay, da sind wir wieder. Nach einer kurzen Umbauphase freue ich mich, euch auch begrüßen zu dürfen und nach 2 Monaten ungefähr wieder hier an der Kanzel zu stehen. Man sagt ja immer so schön, home is where your pulpit is. Also Heimat ist, wo deine Kanzel ist, und so ist es wirklich. Es ist einfach schön zu predigen und ich freue mich drauf, euch das mitzugeben, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich möchte gerne zu Beginn mit euch eine Schriftstelle aufschlagen. Im 1. Samuel, Kapitel 2, da betet Hannah in Vers 2. 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 2. Und sie betet da: Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir. Und es ist kein Fels wie unser Gott. Herr, wir danken dir für diese Worte von Hannah, die so wahr sind. Du allein bist heilig. Keiner ist außer dir. Niemand ist so wie du. Und ich bitte dich, Herr, dass, wenn wir heute über dieses Thema reden, deine Heiligkeit, dass du uns dieses so schwer zu greifende Thema, ja, dass du es uns offenbarst, dass du uns eine Begegnung schenkst mit dir, mit dem heiligen Gott. Und Heiliger Geist, wir sind angewiesen auf dein Wirken, wir sind angewiesen auf deinen Dienst an unseren Herzen. Und ich bitte dich, dass du da, ja, wo jetzt jeder Einzelne sitzt, wirkst. Ich danke dir, dass du überall derselbe bist und dass du unser Herzen öffnest, um zu empfangen, was du uns sagen willst. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir befinden uns in unterschiedlichen Predigtreihen. Ich befinde mich in der, ich gucke ja immer, nicht, dass ihr euch wundert, ich schaue immer mal in die realen Gesichter, nicht immer nur in die Kamera. Ich befinde mich in einer Predigtreihe, vielleicht kann sich der ein oder andere noch erinnern, zum Thema das Wesen Gottes, Gott zu erkennen. Und ich lade euch ein, diese Predigt nachzuhören bei YouTube, ganz einfach. Könnt ihr alles euch nochmal anhören, deswegen werde ich nicht viel dazu sagen, außer vielleicht nochmal ganz kurz den Grund, warum ich das tue, warum ich das mache, weil ich selber in meinem Leben erkannt habe, dass es so wichtig ist, Gott zu kennen, denn sein Wesen, wie er ist, das ist bei uns allen das Gleiche. So, er ist nicht bei einem der Gott, bei dem anderen der Gott, aber seine Wege sind doch sehr häufig unterschiedlich mit den Einzelnen von uns. Und deswegen ist es so wichtig, ihn zu kennen und auf ihm gegründet zu sein, dass wenn die Stürme kommen, aber auch wenn die schönen Seiten des Lebens kommen, dass wir immer diesen Fokus auf Gott haben und wissen, an wen wir uns wenden können, von wem wir die Dinge haben. Und deswegen ist es so wichtig, Gott zu erkennen. Und es ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, dass es nicht etwas Intellektuelles ist, wir lernen jetzt Dinge über Gott und dann kennen wir ihn, sondern das Wort kennen ist in der Bibel ja da, heißt das, wenn ich mich richtig erinnere, Hebräischen, und bedeutet wirklich ein tiefes Kennen miteinander. Eigentlich wird das für den Geschlechtsakt verwendet, und da näher kann man sich nicht kommen. Und so nah will uns Gott kommen, und so, das bedeutet es, Gott zu erkennen. Und das, was ich euch hier erzähle, soll etwas sein, was ihr mitnehmt in eure Gebetskammern, mitnehmt in eure Zeiten mit Gott, in euren Alltag, und darüber nachsinnt und es bewegt im Herzen vor ihm, um ihn näher zu kommen und ihm zu begegnen. Und vor allen Dingen, wenn es heute, ich habe es schon angekündigt, um Heiligkeit geht. Es ist etwas, was jeder selber erfahren muss, eine Begegnung mit dem heiligen Gott zu bekommen, es offenbart zu bekommen. Ich habe die letzten beiden Male über die Eigenschaften Gottes geredet, dass er unabhängig ist von seiner Schöpfung und dass Gott gut ist. Und heute wollen wir uns das Thema Gott ist heilig anschauen. Ich habe darüber schon mal gepredigt vor ein paar Jahren, könnt ihr euch auch nochmal anhören. Und das, was ich heute erzähle, greift sicherlich nochmal Aspekte auf, aber auch ein paar neue Dinge, die mir wichtig geworden sind bei dem Thema. So ist das eine gute Ergänzung. Und ich habe zuallererst mal eine Frage mitgebracht für dich, die du dir mal stellen kannst. Was kommt dir zuerst in den Sinn, wenn du an heilig denkst? Kannst du ja mal ganz kurz nachdenken. Was kommt dir in den Sinn, wenn du an das Wort heilig denkst? Ja, alles gut. Was kommt dir, wenn du an das Wort heilig denkst? Ich vermute, man könnte ja mal eine Umfrage machen, auch unter Nichtchristen, wenn sie das Wort heilig hören. Und der Großteil wahrscheinlich würde zuallererst denken, ja, da geht es um Vollkommenheit, moralische Perfektion. Diese Person macht alles richtig, wie man das so kennt von den Katholischen, diese Heiligen, die unantastbar sind und so weiter, weil sie so ein heiliges, reines Leben gelebt haben. Nun, Gerechtigkeit und moralische Reinheit ist ein Aspekt von Heiligkeit, auf den ich auch noch zu sprechen komme. Aber wenn wir es biblisch sehen, dann ist ein anderer Aspekt noch viel wichtiger, wenn es um das Thema Heiligkeit geht. Und vielleicht kennst du das, hast du das auch schon verwendet, diese Phrase in deinem Alltag, dass man so sagt, das ist mir heilig. Das ist mir heilig. Und da geht es dann meistens um etwas, was in deinem Leben ist und was dir auf keinen Fall genommen werden kann. Ja, so, man sagt damit so ein Stück weit wie, das tastest du mir nicht an. Vielleicht hast du das schon ab und zu gesagt. Und ich hoffe, also es kann der Sport sein in der Woche, der dir heilig ist. Es kann die Zeit mit deiner Familie sein, die dir heilig ist, die keiner anrühren darf. Es kann die Zeit mit Gott sein, jeden Morgen oder jeden Abend, die keiner anrühren darf. Vielleicht hast du da unterschiedliche, kommen dir da unterschiedliche Dinge. Aber genau das bringt es eigentlich sehr gut auf den Punkt, was es biblisch gesehen bedeutet, was Heiligkeit bedeutet. Es bedeutet nämlich, dass etwas abgesondert ist von dem Rest. Dass etwas hervorgehoben ist, etwas anders ist als das Normale. Und darauf möchte ich jetzt gerne mit euch eingehen. Ich habe zwei Gliederungspunkte euch mitgebracht zum Thema Gott ist heilig. Zum einen Punkt 1, Gott ist heilig. Und zum Punkt 2, ich bin heilig. Und habe euch auch eine Bibelstelle mitgebracht. Viele von euch werden sie wahrscheinlich kennen. Eine sehr berühmte Bibelstelle, Jesaja 6, die Verse 1 bis 8. Und ich möchte das zum Anfang vorlesen und dann will ich einfach da mit euch durchgehen und euch meine Gedanken mit auf den Weg geben. Jesaja schreibt dort, Jesaja 6. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde ist gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Ich möchte euch am Anfang noch mal kurz das vor Augen halten, was ich schon eingangs ein Stück weit erzählt habe, was es bedeutet, dass Gott heilig ist. Und ich habe mir da mal eine Auflistung überlegt, was Machtverhältnisse angeht in unserer Welt. Wenn wir auf die Welt gucken und schauen, okay, wie viel Macht hat wer, da würden wir eine bestimmte Rangordnung einteilen. Und da würde ganz unten, gehe ich mal jetzt von mir aus, der Thomas stehen. Thomas hat nicht so viel Macht. Jetzt politisch, vor allen Dingen wirtschaftlich gesprochen. Über mir, wenn wir jetzt mal von Dresden ausgehen, mal eine Stufe höher gehen, würde dann natürlich der Oberbürgermeister sein. Der das Sagen hier in Dresden, letztendlich, mal einfach gesprochen, ganz so einfach ist Politik auch nicht, aber über den Bürgermeister, gehen wir mal auf die Sachsen-Ebene, würde der Ministerpräsident zurzeit, genau, Ministerpräsident Präsident, genau, zurzeit Michael Kretschmer stehen. Über dem Ministerpräsident, gehen wir mal noch eine Ebene höher, würde zurzeit, oder zurzeit schon viele Jahrzehnte mittlerweile, der Kanzler oder die Kanzlerin stehen, die noch mehr Einfluss hat, noch mehr Macht hat. So, jetzt gehen wir schon. Wie bitte? Ja, aber sieht man das? Ja. Dann über dem Kanzler, gehen wir mal noch weiter, würde der US-Präsident zum Beispiel stehen. Sagt man ja so, der US-Präsident hat sehr viel Macht. Manche sagen, es ist noch immer Trump. Ich sage jetzt einfach mal, es ist Joe Biden. Joe Biden, der US-Präsident, hat noch mehr Einfluss in der Welt. Nun, gehen wir mal noch eine Stufe höher. Jetzt wird es schon schwierig. Was könnte da drüber stehen? Mir ist noch einer eingefallen. Viele kennen den wahrscheinlich gar nicht. Das ist Gianni Infantino heißt der. Und er ist nämlich Präsident von einem großen Verband, nämlich der FIFA. Und viele sagen, die FIFA ist das mächtigste Unternehmen dieser Welt, weil Fußball keine Grenzen kennt. Und das ist wahr. Ja. Also wir können, ich habe jetzt hier gerade, fällt mir ein, ich wollte eigentlich noch den Papst dazwischen schreiben, der ja ganz viele Leute auch anspricht und einen großen Einfluss hat mit dem, was er sagt. Der würde jetzt hier noch dazwischen kommen, lassen wir jetzt einfach mal. Aber der FIFA-Präsident, der ist nicht an Religion gebunden, sondern der Fußball wird überall gern gesehen. Und deswegen ist der Einflussbereich sehr groß von diesem FIFA-Präsident. Und wenn wir jetzt logisch, rational zu Ende denken, aus unserem Menschlichen, würde letztendlich ganz oben irgendwann Gott stehen, der Mächtigste, der am meisten Einfluss hat. Aber, und das will ich euch ja verdeutlichen, Gott passt hier nicht rein. Gott passt nicht in diese menschliche Kategorie. Gott ist eine Kategorie für sich. Gott ist abgesondert. Und da mache ich mal noch eine neue Folie, um uns das ganz klar vor Augen zu führen. Gott allein ist heilig. Da hätte er jetzt auch noch andere Kategorien von moralischer Vollkommenheit, wie man das vielleicht so wahrnehmen würde. Auch dort würde Gott nicht zu finden sein. Er ist eine extra Kategorie. Er ist allein heilig. Er ist abgesondert von seiner Schöpfung. Wir haben das auch gerade im Lobpreis gesungen. You alone are holy. Du allein bist heilig. Und das hebräische Wort für heilig ist Kadosch. Ich verschone euch jetzt mal, das noch hebräisch hinzuschreiben, ist schon zu lang her. Würde zu lang dauern, die ganzen Buchstaben aufzuschreiben. Kadosch. Gott allein ist Kadosch. Und Kadosch bedeutet so viel wie, ich habe es am Anfang erwähnt, abgesondert. Und man kann es auch übersetzen mit furchterregend. Also lasst uns mal reingehen in den Text, denn genau da wird auch dieses, was ich euch gerade gezeigt habe, mit diesen einzelnen Herrschern, diesen Einflussbereichen uns auch gleich vor Augen geführt. Denn Jesaja beginnt den Text mit: Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf dem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. So Jesaja beginnt seine Vision, die er da hatte, seine Begegnung mit der Erkenntnis, dass weltliche Herrscher gehen. Dass weltliche Herrscher kommen und gehen. Usia ist im 8. Jahrhundert vor Christus gestorben, hat am Ende seines Lebens gegen Gott rebelliert und musste sozusagen von seinem Thron gehen. Aber Gott passt nicht in diese Kategorie. Gott geht nicht. Gott bleibt. Gott ist unsterblich. Gott ist ewig. Und das zeigt uns Jesaja gleich hier am Anfang. Er ist eine andere Kategorie. Und dann geht es weiter in Vers 2. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht. Mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und es ist so erstaunlich, dass selbst die Engel in der Gegenwart Gottes, die letztendlich nicht gesündigt haben, deswegen können sie auch in der Gegenwart Gottes sein, dass sie trotz alledem ihr Gesicht verbergen müssen, weil Gott so heilig ist, weil Gott so majestätisch ist. Denn auch sie sind letztendlich Geschöpfe und sind nochmal eine Extrakategorie für sich. Sie bedecken auch ihre Füße, können wir lesen. Und das ist ein Ausdruck sehr wahrscheinlich von Ehrerbietung. Gott allein ist heilig, Gott allein gebührt die Ehre. Und er ist so rein, so heilig, dass wir ihn nicht anschauen können. Als Mose, könnt ihr nachlesen, im zweiten Buch Mose, Kapitel 33, gesagt hat, Gott, lass mich dein Angesicht sehen, lass mich noch mehr von dir erleben, lass mich noch mehr von dir erkennen. Da kriegt er diese wunderbare Gotteserfahrung, die ihr dort nachlesen könnt, aber Gott sagt auch zu ihm, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. So heilig ist Gott, so erhaben ist Gott. Eine andere Kategorie, ihr seht, ich betone das immer wieder. Und in Vers 3 wird das nochmal ganz klar und deutlich betont, wie heilig Gott ist. Und da lesen wir, und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Wenn ein Wort dreimal genannt wird in der Bibel, passiert nicht oft und in Bezug auf Gott gar nicht, an anderer Stelle. Also es gibt noch eine Stelle, wo das auch erwähnt wird, heilig, heilig, heilig. Wenn ein Begriff, Jesus das oft gemacht hat, Dinge oft zweimal gesagt, dann ist das im Hebräischen, bedeutet das so viel wie Achtung, Ohren aufspitzen, das ist jetzt sehr wichtig. Da solltet ihr genau hinhören. Ne? Wenn man einmal was sagt, das machen wir ja immer, ein Wort einmal sagen, aber wenn man zweimal etwas sagt, dann bedeutet das, das ist von wesentlicher Bedeutung. Wenn man dreimal etwas sagt, so ist das in der hebräischen Sprache, dann ist das von allerhöchster Bedeutung. Heilig, heilig, heilig. Und letztendlich, wir sind zwar in der Predigtreihe, das Wesen Gottes ist letztendlich Heiligkeit, keine Wesenseigenschaft von Gott. Sondern Heiligkeit ist vielmehr ein Synonym für Gott. Gott ist einzig und allein heilig. Ja, wir können Liebe können wir haben wir irgendwie ein Stück weit, auch wenn die häufig egoistisch ist und Barmherzigkeit und Gnade, aber Heiligkeit, das haben wir nicht. Das hat alleine Gott. In Lukas 1,49, als Maria ihren Lobpreis ausspricht, sagt sie, denn große Dinge hat er mächtig an mir getan und heilig ist sein Name. So Gottes Name ist heilig. Es ist mit ihm verbunden. Es beschreibt Gott. Und das ist auch ganz wichtig in diesem Zusammenhang, Gott ist nicht nur der Einzige, der heilig ist. Gott ist auch der Einzige, der heilig sprechen kann. Darf, der heilig sprechen kann. Es kann kein katholischer Priester oder Papst, macht das ja meistens die Heiligsprechung. Erst kommt ja, glaube ich, die Seligsprechung. Und wenn dann noch ein paar coole Wunder dazukommen, dann kommt noch die Heiligsprechung obendrauf. Aber auch erst, wenn man tot ist. Und so hat sich das ja eingebürgert, auch in der katholischen Kirche. Aber das gibt es nicht. Einzig und allein Gott steht es zu, heilig zu sprechen. Und wir können das auch in der Bibel lesen, und das ist interessant, da lesen wir zum Beispiel im Buch Exodus ganz viel, wo er die Gebote gibt, die ganzen Anweisungen gibt. Da lesen wir von heiligen Kleidern. Da lesen wir von der Stiftshütte, die geheiligt wird. Da lesen wir von heiligen Salböl. Da lesen wir von einem heiligen Diadem. Und immer wieder wird es wiederholt, was auch schon in der Schöpfung steht. Da lesen wir von diesem siebten Tag, dem Sabbattag, den Gott abgesondert hat, so steht es da, und heiligte. An diesem Sabbat wird es nochmal sehr gut deutlich, was es bedeutet, dass heilig abgesondert bedeutet, anders als der Rest. Und was ich so interessant fand, auch in der Vorbereitung, dass das, was ich jetzt gesagt habe, ja, es werden auch Priester geheiligt, die Leviten, aber das ist ganz viele Dinge, Gegenstände, Tage sind, die geheiligt werden. Und wenn, wie ich es am Anfang gesagt habe, wir haben ja häufig die Vorstellung, Heiligkeit bedeutet eher so moralische Vollkommenheit, dass man ein perfektes Leben führt. Aber all das können diese Dinge nicht bringen. Keins dieser Dinge kann irgendwie eine Leistung tun, um heilig gesprochen zu werden. Und Gott spricht sie heilig, ohne dass diese Dinge ihm etwas gegeben haben. Und das ist noch ganz wichtig, wenn wir dann auf den Punkt kommen, ich bin heilig. Gott heiligt. Er allein entscheidet, was heilig ist. Und er allein entscheidet auch, was nicht heilig ist. In Vers 4 können wir dann weiterlesen. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und das ist erstaunlich, dass hier auch von toten Gegenständen die Rede ist, die erbeben in der Gegenwart des allmächtigen Gottes, des heiligen Gottes. Und wenn schon tote Gegenstände erbeben in der Gegenwart Gottes, wie viel mehr sollten wir lebende Wesen vor Gott beben, erschüttert sein, wenn wir seine Heiligkeit erkennen. Und da frage ich dich natürlich auch, ob du so eine Begegnung schon hattest, von wo du die Gegenwart Gottes so erleben konntest, wo du nur noch auf die Knie gehen konntest und erzittern konntest vor seiner Heiligkeit. Der erste Unterpunkt von diesem ersten Punkt, Gott ist heilig, war, Gott ist abgesondert. Und der zweite Unterpunkt ist, Gott ist gerecht und moralisch rein. Ich habe gesagt, auch das gehört zur Heiligkeit dazu, ist aber der zweite Punkt. Und ich möchte euch kurz ein Zitat vorlesen von A.W. Tozer, der auch das gute Buch geschrieben hat, Das Wesen Gottes. Und er schreibt dort, Heiligkeit ist Gottes Art. Um heilig zu sein, richtet er sich nicht nach einem Maßstab. Er selbst ist der Maßstab. Seine absolute Heiligkeit ist von einer unendlichen, unfassbaren Reinheitsfülle, die unfähig ist, etwas anderes zu tun, zu sein, als sie ist. Gottes Heiligkeit ist absolut und kennt keinerlei Abstufungen. Vor allen Dingen will ich nochmal diesen einen Teil vorlesen. Seine absolute Heiligkeit ist von einer unendlichen, unfassbaren Reinheitsfülle, die unfähig ist, etwas anderes zu sein, als sie ist. Gott ist nicht nur abgesondert, sondern Gott ist vollkommen moralisch rein. Er ist vollkommen gerecht. Und das bedeutet, dass Gott von der Sünde getrennt ist. Dass Gott von dem Bösen getrennt ist. Ich glaube, im Propheten Habakuk steht es, wo der Prophet sagt, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht sehen können. Das Wort heilig umfasst ja auch oder schließt das Wort heil mit ein. Bei Gott in seiner Gegenwart ist alles heil. Bei ihm ist alles gut. Bei ihm gibt es keine Sünde. Bei ihm gibt es das Böse nicht. Heilig ist im letztendlich das Gegenteil von Sünde. Und Gott kann keine einzige Sünde in seiner Gegenwart tolerieren. Das funktioniert nicht. Das ist wie Feuer, Wasser. Es schließt einander aus. Zwei Elemente, die nicht zusammengehen. Gott verabscheut die Sünde wie ein Vater, der die Krankheit verabscheut, die Tochter oder das den Sohn ergreift. Gott hasst alles, was seine gute, heilige Schöpfung zerstört. Nun kommen wir zu dem Kern des Problems an der ganzen Sache. Wir Menschen sind aber alle von dieser Sünde durchdrungen. Wir tun nicht nur die Sünde, sondern wir sind Sünder. Und das Problem ist Feuer und Wasser. Es geht nicht zusammen. Das ist die große Frage, wie können wir jetzt also zu einem heiligen Gott kommen? Wie können wir für ihn bestehen? Und in Vers 5 beschreibt der Prophet Jesaja genau diese Wahrheit, die ich euch gerade gesagt habe, dass wir Sünder sind. Und da sagt der Prophet Jesaja, da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Als Jesaja diese Heiligkeit Gottes, diese Herrlichkeit, Erhabenheit Gottes gesehen hat, wird ihm bewusst, dass er vor ihm nicht bestehen kann. Wehe mir bedeutet so viel wie, das war's. Das ist das Ende. Nun ist es vorbei. Ich kann hier nicht bestehen. Er erkennt diesen immensen Unterschied von seinem Wesen zu Gottes Wesen. Ja, und hat auch am Anfang gesagt, Kadosh bedeutet auch, es ist furchterregend. Und genau das erlebt der Prophet Jesaja in diesem Moment, dass etwas Furchterregendes passiert. Er kann vor Gott nicht bestehen. Und der Fokus ist hier, wenn man dann liest, ja, warum zieht er sich hier auf seine Lippen? Ich meine, es sind jetzt nur seine Lippen unrein. Da möchte ich euch meine Bibelstelle vorlesen aus Matthäus 15, Verse 18 bis 20. Matthäus 15, die Verse 18 bis 20. Und da sagt Jesus, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Der Mund ist sozusagen das Synonym für Lippen. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das ist's, was den Menschen verunreinigt. So, wenn Jesaja hier von seinen Lippen spricht und von den Lippen seines Volkes, dann sagt er damit, unsere Herzen sind unrein und können nicht vor Gott bestehen. Und das betrifft nicht nur Jesaja, sondern das ganze Volk. Das betrifft nicht nur mich, sondern uns alle. Und ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung hattest, die der Prophet Jesaja vielleicht nicht in dieser Tiefe, aber ob du diese Begegnung hattest mit Gott, wo dieser Moment war, wo du zerbrochen wurdest über deine eigenen Schuld, zerbrochen wurdest darüber, wie du dich nicht Gott nähern kannst, weil er so hoch und erhaben ist, wo du das selber sehen konntest. Ja, das sind schmerzhafte Momente und gleichzeitig entsteht etwas Wunderbares daraus. Es wird etwas heil in uns. Und das ist mein zweiter Punkt. Ich bin heilig. Die große Frage, wie ich schon gesagt habe, wie passen Feuer und Wasser zusammen? Ohne dass das Feuer erlischt oder das Wasser sich in Dampf auflöst. Und anders gesagt, wie können Sünder wie du und ich, wie jeder, der hier zuschaut, der jemals auf YouTube war, vor einem heiligen Gott bestehen? Können wir das überhaupt? Und da müssen wir auf das Epizentrum unseres Glaubens schauen, auf das, was auch David letzte Woche wieder betont hat, nämlich das Kreuz. Das Kreuz ist die Antwort auf diese Frage. In Jesaja 6,7 beschreibt der Prophet Jesaja genau das, was am Kreuz passiert, in einer Vorschau auf das, was eines Tages passieren wird. Und da lesen wir, da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund, die Unreinheit, und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Deine Sünde ist gesühnt. Am Kreuz Jesu, am Kreuz auf Golgatha, ist der eindrücklichste Moment, das eindrücklichste Ereignis, wo die Begegnung des heiligen Zorns Gottes und der heiligen Liebe Gottes zusammenkommen. Wo das Unrecht, das Unheilige gestraft wird und die Liebe ausgegossen wird und heilig gesprochen wird. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, ob du das Evangelium kennst, der du zuschaust, aber Jesus lebte das Leben, was du und ich hätten führen sollen, nämlich in Reinheit, in Heiligkeit, ohne Sünde. Und er ging für dich und für mich, für unsere Schuld ans Kreuz, um an unserer Stelle zu bezahlen. Und vielleicht bist du schon lange Christ und kennst diese Botschaft und sagst, oh ja, immer wieder dasselbe. Aber wir können diese Wahrheit nicht oft genug hören. Und es wird, da bin ich der festen Überzeugung, auch in Ewigkeit darüber gesungen werden und das Lamm gepriesen werden für das, was es, also Jesus ist das Lamm, gepriesen werden für das, was er an unserer Stadt getan hat, dass er uns freigekauft hat von unserer Ungerechtigkeit, von unserer Unheiligkeit. Für uns Christen ist es häufig, je länger wir mit Gott gehen, zumindest ertappe ich mich dabei öfters, dass man so merkt, es wird zu etwas Selbstverständlichem. Das merkt man daran, dass man nicht mehr brennt, das Evangelium weiter zu erzählen und dass man selber vielleicht abflacht in seiner Beziehung, in seinem Gebetsleben, in auf Gott schauen und dass es so selbstverständlich ist, ja, ich bin nicht gerettet und das Kreuz ist eine super Sache und es verliert seinen Reiz, verliert diese Herrlichkeit, diese Schönheit dieser Botschaft. Und vielleicht kennst du das. Und ich lade euch ein, unter dich ein, heute, morgen, diese Woche, dir mal Zeit zu nehmen und mal das 5. Buch Mose aufzuschlagen. Das Kapitel 28. Häufig lesen wir immer die Stellen, die so schön in den Ohren klingen und die uns gut gefallen. Aber lesen mal 5. Mose 28, die Verse 15 bis 31. Und dort steht am Anfang in Vers 15. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust. Das heißt, wenn du dich an einem Gebot versündigst und es nicht hältst, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. So, und dann kommt eine Aufzählung von vielen heftigen Flüchen. Ich kann euch einfach mal ein, zwei vorlesen. Zum Beispiel wird gesagt, verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht auf dem Feld. Der Herr wird dich mit Schwindschlucht schlagen, mit Fieberhitze, Brand, Entzündung, Dürre, mit Getreidebrand und Vergilben. Die werden dich verfolgen, bis du umgekommen bist. Oder der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und Verwirrung der Sinne. Das alles, was da steht, was da aufgezählt wird, das haben ich und du verdient. Das ist die Folge unserer Sünde, unser Ungehorsam gegenüber Gott. Und jetzt kommt das Unglaubliche, dass Christus, der von keiner Sünde wusste, all diese Dinge für uns getragen hat. Paulus beschreibt es im Galater, dass Christus an unserer Stadt zum Fluch wurde. Verflucht ist, wer am Holz hängt, heißt es im Alten Testament. Dieser Moment, wo Christus gekreuzigt wurde und am Kreuz mit ausgestreckten Armen hing, bedeutete, er ist jetzt verflucht von Gott. Und er trägt die Flüche, die uns treffen, damit du und ich gesegnet werden, damit du und ich heilig gesprochen werden. Und das ist immens. Wir müssen uns das einfach immer wieder vor Augen führen, was da am Kreuz geschehen ist und was uns eigentlich gebührt. Und dass es nicht normal ist, gerettet zu sein, dass es nicht normal ist, in dieser neuen Schöpfung zu sein und gerecht gesprochen zu sein. Das ist ein Geschenk von Gottes, worüber wir jauchzen und frohlocken sollten. Durch Jesus werden du und ich, die wir an ihn glauben, die wir ihn annehmen, die wir dieses Opfer in Anspruch nehmen, heilig gesprochen. Das sagt uns die Bibel. Und wenn Jesus dich heilig spricht, dann bist du heilig. Punkt. Es ist eine Wahrheit, es ist eine Realität. Jesu Werk am Kreuz macht dich heilig. Es ist vollbracht. Es ist ausreichend. Im Brief an die Kolosser im 1. Kapitel schreibt der Apostel Paulus, Verse 19 und 22. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen, also in Jesus, und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Und jetzt kommt's, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Jesus spricht dich heilig. Gott spricht dich heilig. Und diese Heiligsprechung befähigt dich, zu ihm zu treten, mit Freimut zu ihm zu kommen. In Offenbarung 1 hat auch Johannes so eine Vision, wie sie Jesaja hat. Und da beschreibt er, da sieht er Jesus. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Ja, er kannte Jesus und gleichzeitig hat er noch immer diese Furcht in sich. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Jesus ist derjenige, durch den wir zu Gott kommen dürfen, der zu uns sagt, fürchte dich nicht, trete hinzu. Selbst wenn du in deinem Leben noch immer Dinge nicht perfekt machst, und das wird jeden von uns betreffen, dürfen wir zu Christus treten, weil sein Opfer, sein Blut am Kreuz, sein Tod und seine Auferstehung uns heilig spricht. Und in Offenbarung 4 wird auch, also wenn ihr denkt, ja, das ist jetzt ein anderer Gott als der bei Jesaja, das ist genau derselbe Gott, um den es hier geht. In Offenbarung 4, 8 haben wir wieder dieselbe Situation und da rufen die Engel, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und wenn ihr das hört, wird euch hoffentlich wieder so klar, dass Jesus so entscheidend ist. Dass es Jesus ist, der uns zu Christen macht, der uns zu Gläubigen macht, der Inhalt, die zentrale Figur unserer Anbetung alles verdient. Christus macht auch mich heilig und deswegen kann ich auch hier stehen und predigen und wissen, okay, ich lebe noch kein perfektes Leben. Ich versage, vor allen Dingen, wir achten ja häufig auf die äußeren Sünden, aber wenn wir ehrlich sind, sind es vor allen Dingen diese inneren Sünden, die wir auch unter der Woche begehen, wo wir begieren, wo wir schlechte Gedanken haben über andere Leute und so weiter und so weiter. Und viele macht das fertig und das sollte uns auch betrüben, aber manche sind dann an dem Punkt, dass sie dann denken, ah, ich darf das und das nicht, aber das ist eine Lüge, weil Jesus, ich weiß, dass Jesus, was er getan hat, mich jetzt heilig spricht, sodass ich mich hier hinstellen kann, ohne perfekt zu sein, weil er perfekt ist, weil was er gemacht hat, gut ist und weil das der Ausdruck meiner Anbetung ist. Jesus, du bist es, du machst es und ich kann nur staunen und in Demut hier an so eine Kanzel treten. Dass du heilig bist, hängt nicht davon ab, was du diese Woche geleistet hast oder was du nicht geleistet hast. Und es hängt davon, was Gott sagt über dich. Und das ist nämlich das Interessante, wenn ihr zum Beispiel Korinth, 1. Korintherbrief, Kapitel 1 aufschlagt, gleich die ersten Verse, bezeichnet Paulus die Menschen in dieser Gemeinde als Heilige. Und wenn man dann aber weiterblättert und sich so die Gemeinde in Korinth anguckt, denkt man, okay, da herrscht Inzest, ziemlich krasse Sachen, die kommen besoffen zum Abendmahl und was es sonst noch so gab. Also viele heftige Eskapaden, die es da gab und trotzdem sagt Paulus am Anfang, ihr Heiligen. Weil das Problem ist, was wir häufig in unserem Kopf haben, wir kommen zu Jesus und sofort mache ich alles richtig, sofort läuft alles perfekt, ich bin moralisch rein und so weiter und so weiter. Aber es ist nicht so. Jeder, der mit Jesus geht, es gibt diese Begegnung und es verändern sich Dinge radikal nach unserer Bekehrung, aber es gibt noch so viele Bereiche in unserem Leben, die noch nicht gut laufen und das verändert sich Stück für Stück für Stück, wenn wir mit Christus gehen, wenn wir an ihm dranbleiben. Und ich will auch überhaupt nicht jetzt den Eindruck erwecken, wer mich kennt, weiß, dass ich das nicht predigen würde, dass es okay ist, sowas zu tun und das ist ja okay, wie dann manche kommen. Ich habe gestern bei Clubhouse, das neueste Medium, eine Diskussion verfolgt von Muslimen und Christen. Und da haben die Muslimen gesagt, zu den Christen gesagt, als es dann ging um die guten Taten und wie viele tolle Sachen sie tun und dann belohnt werden von Allah und so weiter. Und hat dann dem einen Christen die Frage gestellt, ja, wenn nicht eure guten Taten euch retten, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. So ist die Denkweise. Und ich glaube, viele Christen denken auch so, dass sie denken, ich muss jetzt was Gutes leisten, wenn ich gesündigt habe, um das irgendwie da auszuwiegen. Und eigentlich haben wir so ein Gottesbild, wie es die Muslime haben. Ich glaube nicht, dass es so ist. Aber ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir der Heiligung nachjagen. Das ist mein letzter Punkt, den ich nur ganz kurz anschneiden will, weil wir schon oft über Heiligung auch gepredigt haben. Heiligung, diese Heiligsprechung, die Jesus tut, wo er sagt, wenn ich zum Kreuz komme und ein neuer Mensch werde, du bist heilig, das ist ein einmaliges Geschehen. aber dass ich, sage ich mal, moralisch reinlebe. Also in diesem ersten Punkt werde ich sozusagen wie Gott abgesondert von der Welt. Also ich lebe noch in der Welt. Paulus sagt, wir leben noch in der Welt, aber sind nicht mehr von dieser Welt. Hat es Paulus gesagt? Ja. Oder was Jesus? Naja. Egal, es steht in der Bibel im Neuen Testament und ist eine Realität. Und er hat uns rausgerufen quasi aus dieser Welt. Und in Heiligung beginnen wir mehr und mehr uns zu verändern, anders zu handeln, anders zu denken, als die Welt es tut. So wie Gott es tut, ihm ähnlicher zu werden. Und das ist interessant, dass in Vers 8, der letzte Vers in diesem Abschnitt, dass Jesaja da schreibt, und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. In diesem Moment, als Jesaja diese Offenbarung der Heiligkeit Gottes hatte, als er heilig gesprochen wird durch das Kreuz, durch das Opfer Jesu, fängt er an, die Stimme Gottes wahrzunehmen. Erkennt er auf einmal den Willen Gottes und er sagt, hier bin ich, sende mich. Und genau dieses Wort Gottes ist es auch, was uns hilft, nach der Heiligkeit Gottes zu leben, nach Heiligung uns auszustrecken. Wir können lesen, was Gott will, dass wir lieben, dass wir barmherzig sind, dass wir in Reinheit leben, dass wir uns nicht betrinken und was es alles gibt, all diese Dinge. Und es ist halt erstaunlich, dass die Bibel zum einen betont, ja, ihr seid heilig und das ist ein einmaliger Prozess und das kann dir jetzt nicht genommen werden, wenn ich jetzt hinfalle, sondern ich kann immer wieder zum Kreuz kommen und Reinigung erfahren. Und gleichzeitig sagt die Bibel aber auch, ihr müsst der Heiligung nachjagen, sonst werdet ihr den Herrn nicht sehen. Denn das steht in Hebräer 12, 14, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Beide Wahrheiten sind total wichtig und werden in der Schrift betont. Und ich glaube auch, wenn wir eben dieses Kreuz verstanden haben, wenn wir in so eine Begegnung gekommen sind, wie sie der Prophet Jesaja gehabt hat, dann werden wir uns nach Heiligung ausstrecken. Und dann ist das eben auch das, was Muslime nicht verstehen in dem Moment, etwas, was wir wollen. Es geschieht eine Geschmacksveränderung in uns, wenn wir diesem heiligen Gott begegnet sind und dem, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Ja, früher hat mir noch das McDonald's-Essen geschmeckt und jetzt geht nichts über ein Bio-Medium gebratenes argentinisches Steak, ja, um das mal bildlich zu sprechen. Mein Geschmack hat sich geändert. Auf einmal sehe ich, was eigentlich gut ist. Und was mir am Ende gut tut, ja, Heiligung bedeutet, dass es mir in dem Ganzen auch besser geht. Und dass es nicht etwas ist, oh, das ist eine Last, eine Bürde, sondern es ist etwas, wo wir Gott mehr und mehr erkennen und wachsen in all diesen schönen Dingen, die uns auch die Bibel beschreibt, in der Frucht des Geistes, die da einfach dazugehören. Es ist etwas, was uns heilen macht. Heiligung. Und ich habe für mich den Satz, das irgendwie so für mich runtergebrochen letztendlich, diesen scheinbaren Widerspruch. Auf der einen Seite bin ich heilig und kann da nicht rausfallen und auf der anderen Seite strebe ich nach der Heiligung und das ist total wichtig, sonst kann ich den Herrn nicht sehen. Habe ich den Satz für mich gefunden, du willst Heiligung, weil du heilig bist. Du willst Heiligung, weil du heilig bist. Du willst so leben, wie es Gott gefällt, weil er dich heilig gemacht hat, weil er dir eine neue Kreatur gegeben hat, weil er dir einen neuen Geschmack gegeben hat, weil die Sünde, die du früher so sehr geliebt hast, du nun anfängst zu hassen. Und das ist ein Gebet, was ich dir mitgeben kann, dass du betest, Herr, lass mich das lieben, was du liebst und das hassen, was du hast. Und gleichzeitig möchte ich dich auch ermutigen, und ich hatte es gesagt, wenn du bekehrt bist, diese Heiligsprechung stattgefunden hat, dass du nicht denkst, oh, ich muss jetzt von heute auf morgen ein anderer Mensch sein. Ja, das ist ein gutes Ziel, sich danach auszustrecken, aber viel ist da so Menschliches drin, dass man es aus seiner Kraft heraus probiert, aus seiner Anstrengung probiert. Gott hat seinen Weg mit dir. Wenn du dich an ihn hängst, auf ihn schaust, dann wird er dich nach und nach verändern. Und deswegen ermutige ich dich, dass du eine Zufriedenheit hast im Prozess der Heiligung. Dass du dankbar dafür bist, wo Gott dich jetzt hingebracht hat, wenn du zurückblickst auf die letzten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre, wie lange du Christ bist und denkst, wow, so sehr hat mich Gott schon verändert und du gleichzeitig aber auch siehst, wo noch Probleme sind und daran aber nicht kaputt gehst und unzufrieden wirst, weil du dann das Gute nicht mehr siehst, was Gott schon getan hat. Und diese Zufriedenheit im Prozess der Heiligung bedeutet, ich bin jetzt zufrieden da, wo ich bin, aber der Prozess der Heiligung geht weiter und es ist noch nicht zu Ende. Bis ich vor meinem Herrn stehe, richte ich mich nach ihm aus, strecke ich mich nach ihm aus, verändert zu werden, mehr und mehr in das Bild seines geliebten Sohnes. Und das, da bin ich der festen Überzeugung, das habe ich selber in meinem Leben erfahren, das wirst du auch merken in deinem Umgang mit der Welt, in deinem Umgang mit anderen, die nicht an Jesus glauben. Früher habe ich, als ich so intensiver mit Jesus war, mich viel distanziert von Welt und von Leuten, die Jesus nicht so kennen, was auch wahrscheinlich gut war sogar in diesem Moment, weil wir dieses Moment auch brauchen und an bestimmten Dingen einen Cut machen müssen, um erstmal loszugehen. Aber dann irgendwann habe ich gemerkt, Gott hat mich jetzt schon so weit gebracht und ich kann wieder an diese Orte gehen, wo auch Unreinheit herrscht, wo Dinge nicht gut sind, aber diese Dinge machen mich nicht unrein. Nur weil ich in dieser Gegenwart bin. Jesus hat die Sachen angerührt und sie wurden rein, wenn sie unrein waren. Und wir sind dazu gerufen, ja zu diesen Leuten zu gehen, nicht aus der Welt hinauszugehen, uns in Klöster abzuschotten, sondern in die Welt zu gehen, wo so viel moralische Verdorbenheit herrscht. Und dort zu sein und dann, wenn wir im Prozess der Heiligung vorangeschritten sind, eben nicht die Angst zu haben, oh, jetzt werde ich da mitmachen und jetzt werde ich mich auf dieses Niveau herabzulassen, sondern eben dort in diesen Momenten den Unterschied zu machen. Indem du klare Werte hast, indem du einen klaren Standpunkt hast. Und das haben die meisten Leute nicht mehr in unserer Gesellschaft. Indem du sagst, Jesus ist mein Halt, er hat mich freigekauft, er liebt mich und deswegen bist du freigesetzt, andere zu lieben. Ja, das bedeutet es, immer reifer zu werden im Prozess der Heiligung. Und ja, dazu möchte ich dich ermutigen, strecke dich aus nach der Heiligung. Es lohnt sich. Denn das bedeutet, du wirst in Liebe, du wirst in Barmherzigkeit, in Erbarmen, in Gnade, in Gerechtigkeit, in Demut und in deinen Werten wachsen und stark werden, um ein Zeugnis zu sein für die Welt, für das, was Jesus an dir getan hat. Vielleicht, Roche, kannst du noch nach vorn kommen. Und das Finale am Ende, wenn die Heiligung abgeschlossen ist, bezeichnet die Bibel als Verherrlichung. Und das wird dieser herrliche Moment sein, wenn wir auch vor dem Thron Gottes stehen, ihn dann sehen, ja wirklich sehen von Angesicht zu Angesicht, weil er uns reingemacht hat. Und wir einstimmen können in den Lobgesang der Engel und rufen können, heilig, heilig, heilig. Du bist es, der mich hierher gebracht hat, dir allein sei die Ehre. Du hast meine Schuld getragen. Du hast den Fluch für mich getragen. Du wurdest zum Fluch. Danke, Jesus. Lasst uns noch zusammen beten. Jesus, wir danken dir, dass du durch dein Kreuz uns heilig gesprochen hast. Und dass du, dass wir dazu nichts beitragen können und dass wir aus unserer Kraft besser werden, sondern dass du es bist, der uns heilig spricht und dass du es bist, der uns verändert. Und so bitte ich dich, dass ja wirklich auch dieses schwer greifbare Thema der Heiligkeit, dass du, wie ich es auch schon zu Anfang gebetet hast, dass du da jetzt mit uns gehst, auch in dieser Woche, und dass wir da dranbleiben, nach deiner Heiligkeit zu fragen. Nach deiner Heiligkeit uns auszustrecken, auch dieser Heiligkeit zu begegnen in unserem Inneren. Und dadurch ja vielleicht erstmalig so einen richtigen Zerbruch zu erleben und daraus gestärkt hervorzugehen, deiner Freude und deinem Brennen, deinem Eifer für deine Herrlichkeit, für deine Heiligkeit. Und Herr, du siehst auch, wo wir noch strugglen, wo wir noch hinfallen, wo Leute vielleicht feststecken in Sünde. Und ich danke dir, dass dein Kreuz die Kraft hat, uns daraus zu holen. Ich danke dir, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass du uns mehr und mehr an dein Bild verwandelst. Denn daran liegt die Freiheit. Und dazu sind wir gerufen, in Freiheit zu leben. Jesus, nimm unsere gebrochenen Herzen, nimm unsere Fehler, unsere Sünden und ja, mach uns rein und heilig. In Jesu Namen.